Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, unserer Verfassung und schauen wie immer natürlich auch, was unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit so machen. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Morgen Stefan.
Grüß dich. Wir haben heute verschiedene Themen, auch sehr spannende, aktuelle, auch sehr kontroverse Themen. Davon haben wir drei in unserer Kategorie querbeet gepackt, aber wir werden sehen, ich glaube, die Themen sind heute ungefähr etwa gleichberechtigt. Und um das zu belegen, fangen wir direkt mit einem ersten sehr umstrittenen, auch unfassbar spannenden Thema an, und zwar dem Verbot des Magazins, / der Magazin GmbH Kompakt nach § 3 des Vereinsgesetzes. Unsere Bundesinnenministerin hat sich ein Herz gefasst und hat die Kompakt Magazin GmbH verboten. Das Kompakt Magazin ist eine rechtsextreme Veröffentlichung, wirklich unangenehmer Art, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz schon länger beobachtet wird, dann als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Und jetzt hat tatsächlich also laut Bundesanzeiger vom 16. Juli das Bundesinnenministerium den Verein Kompakt Magazin GmbH verboten, weil sich diese GmbH gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtete. Folge davon von so einem Vereinsverbot ist, dass auch ein Verbreitungsverbot damit verbunden ist, dass also zum Beispiel die Online-Auftritte von Kompakt auf Facebook oder Instagram oder X, aber auch das Kompakt-Magazin selbst jetzt einem Verbreitungsverbot unterliegen, das zudem mit Sofortvollzug versehen wurde. Und damit war es das erstmal für das Magazin des Chefredakteurs Jürgen Elsässer. Der ein oder andere wird ihn mitbekommen haben, wirklich eine, ja, nicht nur schwierige, sondern zum Teil auch wirklich unerträgliche Positionierung, die da vorgenommen wurde. Die juristische Frage, die wir zu klären haben, Nico, ist das möglicherweise, so verständlich es inhaltlich sein mag, falsch gelaufen? Ist da über den Umweg des Vereinsverbots sowas wie Medienzensur vorgenommen worden? Oder wie würdest du das einordnen?
Naja, wir haben uns ja schon in dem letzten Podcast, also in der Folge davor, wer sich dafür interessiert, möge das auch hören, weil wir da ja doch schon recht ausführlich mit Professor Degenhardt auch drüber gesprochen haben über das Thema. Rechtsgrundlage ist das Vereinsgesetz, das jetzt nicht zu verwechseln ist mit den Vorschriften im BGB zum Vereinsrecht, sondern da geht es um den öffentlich-rechtlichen Verein, der auch eine GmbH sein kann. Und da geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein solcher Verein verboten werden kann oder seine Tätigkeiten eingeschränkt werden können. Und in der Tat, die Frage, die sich da stellt, also nach dem Buchstaben des Vereinsgesetzes, kann eine als verfassungsfeindlich eingestufte GmbH dort auch verboten werden. Da gibt es ja durchaus zahlreiche Vorbilder auch für solche Vereinsverbote. Das Besondere an diesem Fall ist halt, dass sich die Vereinstätigkeit, soweit wir das wissen, darauf beschränkt, diese Zeitschrift herauszugeben, so dass faktisch das gar nicht so richtig mehr voneinander zu unterscheiden ist. Vereinsverbot auf der einen Seite und Publikationsverbot auf der anderen Seite. Jetzt haben wir es da nur mit zwei unterschiedlichen Grundrechten ja zu tun. Einmal dem Artikel 5 und einmal dem Artikel 9. Wir haben es auch mit unterschiedlichen Zuständigkeiten zu tun. Das Medienrecht ist ja Ländersache und nicht Bundessache. Da gibt es keine Bundeszuständigkeit dafür. Und die Frage ist kompliziert. Es gibt als Vorbild gibt es den Fall links unten. Da ist schon mal ein gegen eine linksextremistische Publikation in ähnlicher Weise verfahren worden vor einigen Jahren. Das ist ein sehr komplizierter Fall auch gewesen, wo es jetzt zu weit führen würde, hier an dieser Stelle nochmal in die Einzelheiten hereinzugehen. Da hat es dann auch tatsächlich ein Gerichtsverfahren gegeben, Bundesverwaltungsgericht und dann auch beim Bundesverfassungsgericht. Diese Entscheidungen, die es da gibt, zu links unten in die Media, sind aber nur von beschränktem Nutzwert jetzt, um zu sagen, was kommt denn dabei heraus, wenn die jetzt hier von diesem Kompakt da vor Gericht ziehen, weil dort nicht die Organisation geklagt hatte, sondern einzelne Mitglieder geklagt hatten. Die hatten angegeben, dass sie nicht als Organisation klagen wollten, weil sie Sorge hatten, dass sie möglicherweise ansonsten durch ein solches Verfahren sich den Vorwurf einhandeln könnten, gegen das Verbot zu handeln. So auf dieser Linie. Und deswegen ist das zum Teil an der Zulässigkeit, oder jedenfalls in wesentlichen Teilen bereits an der Zulässigkeit auch gescheitert. Es gibt allerdings in den Bundesverwaltungsgerichtsentscheidungen eine Passage, das ist jedenfalls eine Entscheidung, die mir vorliegt, in der Randnummer 34 zu finden, wo das Bundesverwaltungsgericht, auch wenn sie es im Ergebnis nicht ausführt, sagt, zwar wäre ein Vereinigungsverbot mit den Anforderungen des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren, wenn es nur das Mittel wäre, Meinungsäußerungen oder Publikationen zu untersagen, die für sich genommen den Schutz des Artikel 5 genießen. Also das Bundesverwaltungsgericht ging in diesem Fall durchaus davon aus, dass es nicht zulässig ist, ein Vereinsverbot auszusprechen, wenn es bei diesem Vereinsverbot ausschließlich darauf geht, die Verbreitung eines Presseorgans zu unterbinden. Und das ist ja hier sehr, ja, es riecht ja sehr danach, dass genau das passiert. Es gibt ja sogar Äußerungen der Ministerin, sie habe das verboten, dieses Magazin. Also insofern, ja, man muss keine Sympathie für Herrn Elsässer haben. Das ist eine schillernde Figur. Das ist so ein bisschen wie Horst Mahler. Der hat mal angefangen als Linksextremist und ist dann irgendwann in die andere Richtung abgebogen. Ist noch gar nicht so lange her. Man muss keine Sympathie mit ihm haben oder man kann von ihm halten, was man will. Wie das mal vor Gericht ausgeht, ist jedenfalls sehr ungewiss. Das kann allerdings dauern. Ja, ob die einstweiligen Rechtsschutz versuchen und ob die eine Chance haben, den zu kriegen, werden sie auch schwierige Entscheidungen zu treffen haben. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht sich die Frage stellen, ja, ein Verein, der verboten ist, kann trotzdem gegen das Verbot klagen. Er ist damit jetzt nicht seiner Fähigkeit beraubt, dann auch noch jedenfalls dieses Recht dann auch gerichtlich geltend zu machen, also das Recht in der Vereinsfreiheit oder auch in der Pressefreiheit hier verletzt zu sein durch das Verbot. Aber das sind sicherlich auch schwierige Fragen für Anwaltskollegen, die sich mutmaßlich mit dem Fall befassen, wie man das genau angeht und wie man das genau macht. Und das kann unter Umständen eine ganze Weile dauern, bis hier mal dann auch tatsächlich Gerichtsentscheidungen kommen. Heißt für Frau Faeser, ja, was heißt es für Frau Faeser? Die ist wahrscheinlich nicht mehr im Amt, wenn die Entscheidung mal getroffen ist.
Wahrscheinlich nicht mehr erleben. Verfassungsrechtlich, du hast es gesagt, Nico, ist es vor allen Dingen deswegen so spannend, weil da zwei Grundrechte sind mit unterschiedlichen Schranken, mit unterschiedlichen Schrankenregelungen auch. Vereinigungsfreiheit auf der einen Seite, Pressefreiheit auf der anderen Seite und der Artikel 5 Absatz 1 Satz 3, der eben ausdrücklich eine Zensur verbietet. Eine Zensur findet nicht statt. Gemeint ist damit die Vorzensur. Im Nachhinein darf man natürlich und werden auch Presseerzeugnisse natürlich zum Beispiel wegen Verstoß gegen die Strafgesetze überprüft. Aber im Vorhinein zu sagen, das wird nicht veröffentlicht, das wird nicht verbreitet, das geht nicht an, das funktioniert nicht. Und deswegen, du hast es gesagt, das Bundesverwaltungsgericht hat dort eigentlich eine Linie gelegt, mit der man sich jetzt wird auseinandersetzen müssen. Ob es tatsächlich sein kann, dass dann letztlich ein Medium unter Verbot gestellt wird und nicht der Verein selbst. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Gab auch schon verschiedene öffentliche Positionierungen, unter anderem auch von Medienverbänden, die gesagt haben, uns gefällt zwar nicht das, was Kompakt macht, aber das ist problematisch, wenn ihr so vorgeht, liebes Bundesinnenministerium. Ich glaube, da gibt es einen erheblichen Entscheidungsdruck und auch wirklich eine hohe Erwartung an die Gerichte, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen.
Es wäre sicherlich eine Bewährungsprobe für das Bundesverwaltungsgericht. Das käme dort wohl auch wieder zu dem Senat, den wir an anderer Stelle schon mal als staatstragend bezeichnet haben, nämlich zum 6. Senat. Das wäre eine Bewährungsprobe, ob er dann auch tatsächlich an dem klaren und nicht zu deutenden Satz, den ich gerade vorgelesen habe, festhält, den er ja in der Entscheidung getroffen hat, wo es letztlich gar nicht drauf ankam. Mal schauen, ob die tatsächlich an dieser Linie festhalten, dann dürfte das Vereinsverbot schwer zu halten sein, jedenfalls nach dem, was wir an Sachverhalt wissen. Und ja, beim Bundesverfassungsgericht würde ich auch keine Prognose wagen. Müssen wir ja auch nicht prognostizieren. Schauen wir einfach mal. Es gibt ja noch andere spannende Themen dieser Zeit. Wir haben wieder mal einen Erfolg zu verzeichnen des VZBV, Verbraucherzentrale Bundesverband. Da gab es diese auch, wie ich finde, doch schon ziemlich bizarre Geschichte, dass VZBV vor mehr als 10 Jahren Facebook abgemahnt hat, die damals noch Facebook hießen. Und wieso haben sie abgemahnt? Wegen so einer App, die dort installiert hatten, eine ganze Weile lang. Die App ist allerdings schon seit 2014 stillgelegt. Also der Fall, über den wir jetzt dann sprechen, das ist ein Fall, in dem es um eine Facebook-App gibt, die es seit 2014 nicht mehr gibt, seit 10 Jahren. So. Und warum hat der Fall so lange gebraucht? Weil er ging zum Bundesgerichtshof. Und mittlerweile gab es die DSGVO und dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, es gab eine streitige Diskussion unter den Wettbewerbsrechtlern, ob denn nach der DSGVO überhaupt noch wettbewerbsrechtliche Abmahnbefugnisse der Verbände bestehen, also auch der Verbraucherschützer, weil das so klar nicht geregelt ist, oder so ganz klar ist es nicht vorgesehen. Es gibt diesen etwas komplizierten Artikel 80, ist es, glaube ich, DSGVO, wo sich die Gelehrten, also das war vor allen Dingen Köhler, der sagte, das würde jetzt also die Abmahnbefugnisse komplett in Frage stellen, sehr viel Aufsehen damals erregt. Und der BGH ist dem durchaus gefolgt. Für mich damals überraschend, das weiß ich noch, habe ich nicht mitgerechnet, dass der BGH auf diese Schiene geht und hat dem EuGH den Fall vorgelegt. Und der EuGH hat daraufhin gesagt, nein, Köhler hat nicht recht. Auch ins Artikel 80 DSGVO lässt durchaus mitgliedstaatliche Regelungen über Abmahnbefugnisse eines Verbraucherschutzverbandes zu. Aber damit nicht genug. Diese EuGH-Entscheidung, die stammt aus dem Jahre, ich hoffe, ich sage es richtig, 2022. Dann ging der Fall zurück zum BGH. Und der BGH war immer noch nicht überzeugt. Dann hat nämlich der BGH gesagt, na ja, da steht ja in Artikel 80 steht, dann drin, ich muss es abkürzen, sonst wird es zu kompliziert, steht dann ja drin, das gelte, also diese Abmahnbefugnisse in einem nationalen Recht gelten immer dann, wenn es um eine Verletzung der DSGVO bei einer Datenverarbeitung geht. In dem Fall mit der App lautete aber der Vorwurf nicht, dass die App als solche datenschutzwidrig war, sondern der Vorwurf der Verbraucherschützer lautete, die Datenschutzinformationen seien nicht ordnungsgemäß gewesen. Und daraufhin ist dann der BGH auf die glorreiche Idee gekommen, den Fall nochmal dem EuGH vorzulegen. Also da gehört schon ziemlicher Starrsinn dazu, so zu verfahren. Und dann die Frage zu stellen, also ob denn das auch gelte, wenn nicht gar nicht die Datenverarbeitung beanstandet werde, sondern nur die Information über die Datenverarbeitung. Ja, und dann jetzt hat der EuGH das gemacht, was also jedenfalls aus meiner Sicht absolut vorhersehbar war.
Ja, allerdings.
Und hat nämlich den Fall wieder zurückgegeben an den BGH, wieder gesagt, nee, nix da, mit einer jetzt nicht unbedingt, also auch wieder glänzenden Begründung, sondern dann taucht dann wieder dieser Satz, den ich eigentlich gar nicht mehr lesen mag, auf, dass also doch das alles so sein müsse, weil die DSGVO den Datenschutz stärken und die Durchsetzbarkeit verbessern wolle. Also solche Mutmachsätze, die jetzt nicht gerade die raffiniertesten juristischen Argumente sind, aber und die Entscheidung ist relativ kurz auch ausgefallen. Und was passiert jetzt? Man mag es kaum glauben, der Fall geht jetzt dann wieder zurück zum BGH. Und ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob der BGH es überhaupt entscheiden kann oder ob der nicht wiederum dann, wenn er es dann zähnig, wenn er nicht in den dritten Vorlagebeschluss macht, weiß man ja nicht, Im Zweifel wird er das ja wiederum dann zurückgeben müssen an die Tatsachengerichte. Also das ist, also es ist ein bizarrer Fall. Bizarr ist er aber mit Sicherheit für einen Teil der Beteiligten überhaupt nicht, nämlich für die Verbraucherschützer, die ja, also man kann von ihnen halten, was man will, aber eins muss man ihnen lassen: Sie arbeiten absolut seriös und zuverlässig. Und waren sehr gebremst in den letzten Jahren, also jedenfalls bis 2022 mit den Abmahnungen. Ich habe kaum noch welche gesehen, nachdem, also in den Jahren zwischen dem ersten Vorlagebeschluss und der ersten Entscheidung des EuGH 2022. Jetzt können Sie sicher sein, dass es an den Abmahnbefugnissen nicht scheitern wird, egal was Sie da abmahnen an Datenschutzverstößen. Also für die ist das auf jeden Fall gut, weil es hat jetzt erstmal denen die Rechtssicherheit verschafft, die sie brauchen, um mit dem ihnen anvertrauten Geld, mit dem sie arbeiten, das sind ja im Wesentlichen öffentliche Gelder, von denen die leben, dann auch tatsächlich die Prozesse zu führen, ohne sich in Vorwurf einzuhandeln, dass sie da das Geld aus dem Fenster herauswerfen, weil sie gar nicht befugt sind, das noch zu tun nach der DSGVO.
Ich glaube, lieber Nico, an diesem Fall, du hast es ja dargestellt, können einen drei Sachen irritieren. Zum einen die Renitenz des Bundesgerichtshofs, der es wirklich immer noch mal wissen will, auch in Fragestellungen, wo die Antwort, glaube ich, absehbar ist. Zum zweiten hat mich schon irritiert, dass der Europäische Gerichtshof den 80-2 doch sehr weit ausgelegt hat. Da steht eben ausdrücklich drin, dass der klagende Verband davon ausgehen muss, wenn seines Erachtens die Rechte einer betroffenen Person verletzt worden sind. Und das hat den EuGH jetzt nicht so arg interessiert, dass das da drin steht in dem 80-2. Ist er drüber weggegangen und hat es, sagen wir mal freundlich, weit ausgelegt. Und dieser Turbo, eingebaute Turbo des Datenschutzes, dieser Selbstverstärker, der bei näherem Hinsehen ja argumentativ wenig Kraft hat, wenn der EuGH betont, dass die Datenschutzgrundverordnung ein hohes Schutzniveau der Rechte der Betroffenen aus Artikel 7 und 8 Grundrechtecharta anstrebt. Naja, was soll die DSGVO sonst machen? Das Entscheidende ist doch, was es an gegenläufigen Interessen und Rechten noch gibt. Aber die werden dann nicht mehr wirklich zur Kenntnis genommen. Das heißt, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem, was unser Bundesverfassungsgericht mit Artikel 5 der Meinungsfreiheit gemacht hat, schlechthin konstituierend und irgendwie rausgehoben und alles andere dagegen, dem gegenüber abfallen lassen. Jetzt macht der Europäische Gerichtshof was Ähnliches mit dem Datenschutzgrundrecht. Und das ist, das mag man als Datenschützer begrüßen, aber als Jurist, Verfassungsjurist muss man sagen, das ist letztlich nie so ganz überzeugend. Das wird sich auch irgendwann rächen. Dieser Konflikt muss juristisch gelöst werden. Und immer nur zu sagen, wir wollen ein hohes Schutzniveau im Datenschutz, das reicht eben letztlich nicht wirklich aus. Wir haben noch eine dritte Entscheidung, die wir uns kurz anschauen wollen, wieder vom Europäischen Gerichtshof. Diesmal geht es um das Thema Informationsfreiheit, Zugang zu Informationen hier bei europäischen Organen. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich die EU-Kommission gerügt. Sie wurde angegangen im Rahmen von parlamentarischen Anfragen, also von Abgeordneten des Europäischen Parlaments und zum Teil auch von Bürgerinnen und Bürgern. Sie sollten mal die Impfstoffdeals, die während der Corona-Zeit abgeschlossen wurden und die auch wirklich nicht nur eine große Rolle in der Pandemie gespielt haben, sondern auch von ganz erheblichem finanziellen Umfang waren. Über 70 Milliarden hat die Europäische Union dort in diese Impfstofferwerbsverträge reingepackt. Die wollten sich Bürgerinnen und Bürger und Parlamentarier näher anschauen. Und jetzt unter dem 17.07.24 hat sich der Europäische Gerichtshof das angeschaut und hat gerügt, dass die EU-Kommission zu verschlossen gewesen sei und den Zugang zu Informationen zu Unrecht verweigert habe, nämlich zum einen den Zugang zu Informationen zum Verhandlungsteam der Europäischen Union. Wenn die EU mit Pharmaindustrie verhandelt über Impfstoff, Lieferzeiten, Freigaben und natürlich auch solche schwierigen Themen behandelt wie: Was passiert denn jetzt in der Pandemie, wenn wir Impfstoffe früher auf den Markt bringen, als sie üblicherweise zugelassen werden? Was passiert denn da mit möglichen Impfschäden? Was passiert denn mit Schadensersatzansprüchen gegen die Pharmaindustrie? Die wollten natürlich auch eine Sicherheit von der EU-Kommission haben, dass sie entschädigt werden, falls sie in Anspruch genommen werden. Super spannende, schwierige, interessengeladene Verhandlung. Da sagt jetzt der EuGH, ihr hättet jedenfalls was dazu sagen müssen, wie das Verhandlungsteam der auf Seiten der EU zusammengesetzt ist. Da gibt es ein hohes öffentliches Interesse daran zu prüfen, gab es da Interessenkonflikte, ja oder nein. Und natürlich muss da auch eine Abwägung stattfinden mit dem Interesse der Teammitglieder zum Beispiel, nicht übermäßig in den öffentlichen Fokus zu geraten, aber sie sind nun mal in amtlicher Funktion unterwegs gewesen oder im amtlichen Auftrag unterwegs gewesen. Also da sagt der EuGH, da war die Kommission zu zurückhaltend und auch bei der Frage der Entschädigungsbestimmungen zwischen EU-Kommission und Pharmaindustrie, da hätte mehr Transparenz an den Tag gelegt werden müssen. Und insofern hat der Europäische Gerichtshof die EU-Kommission mit dieser Zugangsverweigerung nicht durchkommen lassen. Es war kein vollständiger Sieg für die Transparenz, was wir da gesehen haben. Der EuGH hat durchaus anerkannt, dass es Aspekte gibt, die nicht dem öffentlichen Zugang unterliegen, zum Beispiel bestimmte sozusagen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Informationen zu Produktionsstätten oder zu konkreten Lieferplänen. Da könnte es gegenläufige geschäftliche Interessen geben. Aber bei den im öffentlichen Interesse stehenden Themen, da hat der EuGH mehr Transparenz angemahnt. Und das ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Wir sollten an einem Punkt ein bisschen präziser noch sagen, ist das Europäische Gericht, nicht? Der EuGH ist noch anrufbar in dem Fall. Das ist ja einer der Fälle. Wir hatten ja neulich auch einen Fall, wenn man die Kommission verklagt, dann landet man, das ist einer der wenigen Fälle, wo man beim Europäischen Gericht, also in der unteren Instanz, in der ersten Instanz landet, nicht? Das kennen ansonsten nur die Markenrechtler, das Europäische Gericht, die Eingangsinstanz. So dass es noch durchaus sein kann, dass da noch ein letztes Wort des Europäischen Gerichtshofs noch kommt in dieser Sache. Diese ganze Geschichte ist eine, ist schon ein ziemliches Schurkenstück gewesen. Man hatte damals, als diese Impfverträge geschlossen wurden, hatte man vor allen Dingen zwei Interessen, die eng miteinander zusammengehangen haben. Erstens wollte man ganz, ganz schnell sein, bevor die Engländer, Amerikaner oder gar die Afrikaner, Asiaten, nur mal angedeutet, die Impfstoffe wegschnappen. Ja, deswegen wollte man schnell die Verträge unter Dach und Fach haben. Und man wollte natürlich, man hatte Interesse daran, auch noch das als Erfolg dem europäischen Publikum zu verkaufen. Das war auch keineswegs selbstverständlich, dass die Europäische Kommission jetzt Rahmenverträge für die ganzen europäischen Mitgliedstaaten mit den Impfstoffherstellern macht. Diese Verträge waren dilettantisch. Ich hatte das Vergnügen, einen ungeschwärzt einmal zugespielt zu bekommen in der Zeit. Sie waren dilettantisch. Sämtliche Haftungsrisiken, wurden den Impfstoffherstellern genommen. Und auch jede Haftung für Verzögerungen, Verspätung und so weiter und so fort. Also es waren Verträge, wo ich jedenfalls gar nicht glauben konnte, dass sie also dass sie ernsthaft ausgehandelt worden waren von den zuständigen Beamten der EU-Kommission. Zu den Unglaublichkeiten gehörte auch, dass natürlich für die Impfstoffhersteller saßen ganze Anwaltsteams am Tisch. Und die Kommission hat gemeint, sie kann diese Verträge alle selbst verhandeln. Und das muss man sich jetzt mal ganz, ganz praktisch vorstellen, was das für ein Ungleichgewicht an Erfahrungswissen ist, wenn dort also gestandene Wirtschaftsanwälte, die also schon x-mal solche Verträge verhandelt haben, Verwaltungsbeamten gegenüber sitzen, die wahrscheinlich also noch nie in ihrem Leben also auch nur annähernd einen Vertrag in solcher Größenordnung, mit solchen Dimensionen und einer solchen politischen Gewicht gemacht haben. Dass die Kommission das seinerzeit gemeint hat, sie könne das alles alleine machen, ist also an Leichtsinn nicht zu überbieten. Und es spricht Bände, dass die Kommission hier unter anderem dann auch sich geweigert hat, die Namen derjenigen preiszugeben, die sie da an den Tisch gesetzt hat. Ja, das spricht einfach Bände, nicht? Also das ist von hoher politischer Brisanz, das Ganze. Es wird jetzt nichts daran ändern, dass wir die Kommissionspräsidentin, die das zu verantworten hatte, dass wir die behalten werden, gar keine Frage. Aber das ist gut, dass hier Licht hereinkommt. Es ist gut, dass hier Journalisten weiter am Ball bleiben, um diese Dinge hier zu sehen, dass vor allen Dingen EU-Abgeordnete auch hier am Ball bleiben. Ja, die Geheimhaltung ist ja nicht nur jetzt gegenüber Journalisten und anderen interessierten Bürgern erfolgt, sondern auch gegenüber den gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Das muss man sich auch mal vorstellen, nicht? Und wie gesagt, ich hatte das Vergnügen, einen der Verträge mal ungeschwärzt zu sehen. Und ich kann nur sagen, also das ist, die gehören an die Öffentlichkeit und das gehört auch weiter aufgeklärt.
Mir fällt dazu, lieber Nico, immer ein Satz ein des früheren deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn. Du weißt, welcher Satz das ist. Das ist der Satz, wir werden einander viel verzeihen müssen. Das, glaube ich, kann man hier vom Verhalten der EU-Kommission in Sachen Pandemie durchaus auch sagen. Jedenfalls hat jetzt das Europäische Gericht dafür gesorgt, dass wir die Substanz haben, um ermessen zu können, wo sind denn die Fehler gemacht worden und dann eben auch politische Verantwortung zuweisen. Vom Timing her natürlich hat die Frau von der Leyen...
Wobei die Geheimniskrämerei natürlich unverzeihlich ist, nicht? Also das...
Ja, das ist ein Schutzreflex der Verwaltung, den man nicht vergessen sollte jedenfalls, sondern den man nachher auch zuordnen muss und Verantwortung einfordern muss. Ähnliches Thema, nein, sogar identisches Thema, Pandemie und die Frage, wie geht man damit um, auch als öffentliche Verwaltung. Damit sind wir bei einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 2. Mai 2024 gelandet, wo es um die interessante Fragestellung geht, wie ist das eigentlich, wenn ein Beamter, der in der Hierarchie nicht besonders weit oben steht, andere Auffassung ist oder andere Aspekte betont sehen möchte als seine Vorgesetzten, Referatsleiter, Abteilungsleiter oder sogar als die Führung des Ministeriums. Und das kann für so einen Beamten massive Folgen haben. So einen Fall haben wir hier, wo ein Beamter sich nicht ohne weiteres in die Hierarchie einordnen wollte. Er immer wieder insistiert hat auf einer anderen Sichtweise und letztlich dafür bezahlt hat mit dem Verlust seiner Beamtenstellung. In der Sache geht es um materiell-rechtlich um die Fragestellung, ob sich Beamte im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit auf Grundrechte berufen können, auf die Meinungsfreiheit, hier in dem Fall wurde sogar die Glaubensfreiheit angerufen, Artikel 4 Grundgesetz, dürfen sie private Auffassungen sozusagen auch im dienstlichen Rahmen äußern und verfolgen. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht eine zunächst mal relativ unspektakuläre Entscheidung getroffen und die Linie fortgeführt, die es schon lange hat in dem Bereich, und hat gesagt, wenn ein Beamter wegen entsprechender Unbotmäßigkeiten sanktioniert wird, dann kann er sich dagegen nicht auf Grundrechte berufen. Deswegen hat das Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde in Bezug auf die Entfernung des Beamten aus dem Beamtendienst zurückgewiesen. Und soweit so unspektakulär. In der Sache natürlich hochspannend und interessant. Der Sachverhalt lohnt sich absolut, ihn sich näher anzuschauen. Es ging um einen Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium mit einer Zuständigkeit im Bereich kritische Infrastruktur, der im Rahmen der Pandemie 2020 verschiedene zunächst hausinterne Berichte verfasst hat zur Bewertung der Corona-Krise, zur Bewertung des Verhaltens der Bundesregierung, der Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Krise. Er hat dann eine sehr kritische Haltung eingenommen und vieles von dem, was in der Corona-Krise amtlich verordnet worden war, in Frage gestellt und sogar die Auffassung vertreten, dass dadurch mehr Schaden hervorgerufen wurde als durch Corona selbst. Er wurde vielfach im Rahmen der dienstlichen Aufsicht darauf hingewiesen, dass das eine Privatauffassung sei, dass das nichts mit seinen Zuständigkeiten im Innenministerium zu tun hätte oder nur ganz wenig, dass das einem im Referat und auch in der Abteilung nicht abgestimmte Position sei. Und man hat ihm gesagt, das darfst du nicht innerhalb des Hauses verbreiten. Er hat dann eine Situation genutzt, wo er an einem Feiertag eine bestimmte Stellvertreterfunktion innehatte und hat dann wegen, wie er es dachte, Gefahr im Vollzug eine umfangreiche Untersuchung von 83 Seiten verteilt an nachgeordnete Bundes- und Landesbehörden. Und da hat dann das Bundesinnenministerium gesagt, jetzt reicht's uns. hat offiziell dazu Stellung genommen, hat gesagt, diese Ausarbeitung ist nicht die Position des BMI, erfolgte außerhalb der Zuständigkeit, ohne Auftrag und Autorisierung durch einen einzelnen Mitarbeiter, und hat dann dem Oberregierungsrat die Führung seiner Dienstgeschäfte untersagt im Mai 2020 und ihm Hausverbot erteilt. 2022 muss es heißen, ist dann eine Disziplinarklage mit Entfernung aus dem Dienst gelaufen. Die Gerichte haben es gehalten, VG hat es gehalten, OVG hat es gehalten und hat gesagt, das war ein Verstoß gegen seine Loyalitätspflichten gegenüber der eigenen Behörde. Das darf er nicht. Natürlich darf er kontroverse Einschätzungen haben, aber dann darf er sie nicht im Namen der Dienststelle verbreiten. Er muss den Dienstweg einhalten. Er darf sich auch nicht einen Adressatenkreis innerhalb oder außerhalb der Behörde erschließen für seine eigenen persönlichen Auffassungen. Das geht so nicht. Und dann kam die folgende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im Rahmen einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde. Also der Beamte ging dagegen vor, dass das OVG ihn nicht zum Bundesverwaltungsgericht weiter marschieren lassen wollte. Bundesverwaltungsgericht hat sich das angeschaut und hat eine allein auf Verfahrensmängel gestützte Beschwerde des Beklagten als unbegründet eingeordnet, gesagt, das Disziplinarverfahren war in Ordnung, und dann sind wir bei dem vorhin schon angedeuteten rechtlichen Einordnung. Du kannst, sagt das Bundesverwaltungsgericht dem aus dem Dienst entfernten Beamten, du kannst dich nicht auf Artikel 4 Grundgesetz berufen und auch nicht auf den verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil du hier für dienstliche Tätigkeit sanktioniert wurdest. Das Bundesverwaltungsgericht bezieht sich da auf ältere Rechtsprechung, auch wirklich hergebrachte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die sagt, wer Hoheitsgewalt ausübt, dem wird Rechtsmacht verliehen, und der Beamte verwirklicht dabei nicht sich selbst und seine eigenen Grundrechte, sondern er nimmt übertragene Aufgaben wahr. Und als Amtsträger habe er sein Amt treuhänderisch zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Begründet wird das nicht nur mit einem Interesse an Führbarkeit von Beamten, sondern auch damit, dass bei einer etwas abstrakteren Sichtweise es ja um demokratische Legitimationsketten geht, dass der einzelne Beamte seine Tätigkeit auf letztlich seinen Minister und der Minister auf seine demokratische Legitimierung übers Kabinett und die Wahl des Bundeskanzlers im Bundestag zurückführen muss. Und diese demokratische Legitimationskette reißt eben, sobald ein Amtsleiter persönliche und eigene Positionen vertritt. Und dann kommt der Satz des Bundesverwaltungsgerichts, der Beamte kann eine Amtshandlung nicht unter Berufung auf seine abweichende Meinung, Weltanschauung oder Religion verweigern. Ebenso wenig darf er sich bei seiner Amtsführung von entsprechenden privaten Vorstellungen leiten lassen. Er hat die dienstlichen Anordnungen seiner Vorgesetzten zu befolgen und Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit im Wege der Remonstration geltend zu machen, also innerhalb der Verwaltung. Er darf nicht nach außen gehen mit seiner Position, sondern muss innerhalb der Verwaltung auf dem Dienstweg versuchen, seine Überlegungen und Positionen klar zu machen und den Gehör zu verschaffen. Das hat er nicht gemacht, und deswegen sagt das Bundesverwaltungsgericht, haben wir da jetzt nicht viel gegen die Entfernung aus dem Dienst einzuwenden. Nico, wie würdest du es einordnen? Das ist schon ein sehr spannender Fall, aber letztlich dann auch gar nicht so spektakulär, oder?
Uns fehlt ja einiges an Sachverhalt, weil die Entscheidungen der Tatsachengerichte sind nicht übermittelt. Das Bundesverwaltungsgericht hat ja jetzt nur noch über die Zulassungsgründe, das ist also in gewisser Weise eine sehr formale Entscheidung, hatte nur noch über die Zulassungsgründe für die Revision zu entscheiden. Da fällt es mir jetzt schwer, da zu sagen, also das ist jetzt alles goldrichtig oder auch nicht. Da müsste man die Entscheidung der Vorinstanzen dann schon sehen. Es ist schon mal wieder so ein Fall, wo man merkt, was wir doch auch an Defizit haben an veröffentlichten Gerichtsentscheidungen. Es sind ja, Schätzungen sind glaube ich so bei 4 oder 5% der Entscheidungen, die überhaupt nur jemals irgendwo veröffentlicht werden. Und diese Entscheidung, die hätte es mit Sicherheit verdient, auch veröffentlicht zu sein. Hat man nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Aber man macht es halt auch bei mehr als 95% der Entscheidungen nicht. Der Fall spielt in der Frühphase von noch von Corona, April, Mai, ich glaube schon März anfangen, also im Mai wird er dann rausgeschmissen, des Jahres 2000, dieser sehr aufgehitzten Zeit, in der viele gedacht haben, was immer sie für Positionen vertreten haben, viele haben gedacht, irgendwie gelten die normalen Regeln jetzt nicht mehr, entweder weil Ausnahmezustand und Corona ist und deswegen alles zurückstehen muss, hier häufig kritisiert, aber auf der anderen Seite hat hier offensichtlich der Beamte, der ja so eine gewisse Vorgeschichte hatte, als Sozialdemokrat, der schon zweimal versucht hat, der SPD-Bundesvorsitzender zu werden und aber keinerlei Chance hatte, also es war kein ganz unbeschriebenes Blatt. Hier der Kläger, der hatte dann offensichtlich auch gemeint, weil Corona ist, müsse er jetzt nicht so die Regeln zum Dienstweg so ganz genau nehmen und zu seinen eigenen Amtszuständigkeiten und zur Trennung zwischen privat und beruflich oder dienstlich, ja, ob man diese Umstände, die einfach auch der Zeit geschuldet waren, diese besonderen Umstände, ob die jetzt hinreichend gewürdigt worden sind, das wissen wir nicht, weil das könnte man nur anhand der Verwaltungsgerichts- und der Oberverwaltungsgerichtsentscheidung ablesen. Auch die ganze Historie, die ja dann auch bei so einer Entscheidung sicherlich eine Rolle spielt, also ob da schon was in der Personalakte war aus der Vergangenheit und Ähnliches, das dürfte ja auch dann mit hereinspielen. Das wissen wir auch alles nicht, weil halt die Entscheidungen nicht da sind. Ich kenne mich ja auch aus, im Übrigen, das ist ja für mich völliges Fremdgebiet, das Beamtenrecht. Du warst ja mal Beamter und kennst dich deswegen Beamtenrecht aus. Ich war das nie. Ich bin zwar Beamtensohn, aber nie selber Beamter gewesen. Wie ist denn mit der Pension eigentlich? Weißt du das?
Ja, die ist flöten. Die Pension an sich ist weg mit der Entfernung aus dem Dienst. Er wird nachversichert werden in der gesetzlichen Altersversicherung. Also da fällt nicht ins Nichts. Aber die günstige Pension jedenfalls hat er damit verloren.
Weil der ist ja fast im Pensionsalter. Der Mann ist ja 62. Und damit ist er noch älter als wir beide.
Kaum vorstellbar, dass jemand so alt wird. Aber ja, das da spielen viele Sachen eine ganz interessante Rolle. Man fragt sich natürlich auch, ein Oberregierungsrat in dem Alter, das ist jetzt nicht eine allzu steile Karriere. Also würde ich daraus schließen, er hat vorher sich schon als nicht ganz stromlinienförmig dargestellt. Was mich im Übrigen auch eher überrascht hat, ist, ich will nicht sagen die Liberalität, aber doch die gewisse Nachsicht im Bundesinnenministerium, wie man mit ihm umgegangen ist. Er hat relativ häufig, also wirklich mehrfach, 3-4 Mal den Weisungen zuwidergehandelt und offensichtlich seine eigenen wirklich tiefen Überzeugungen entspringenden, dringlichen Gedanken geäußert. Erst hausintern, er wollte zum Minister durchgestellt werden, dann eben nach außen das Ganze verbreitet. Und das BMI hat relativ lange es bei Hinweisen gelassen, des Referatsleiters, des Abteilungsleiters. Da hätte man auch früher massiver einwirken können, woraus ich 2 Schlüsse ziehen würde. Zum einen, die Stellung des Beamten ist eben doch relativ stark. Das heißt, bevor da jetzt wirklich jemand dazwischen haut, das dauert schon mal ein bisschen. Also ein Mitarbeiter irgendwo im privaten Sektor, der mehrfach gegen klare Weisungen der Unternehmensspitze agiert, der ist weg vom Fenster. Den lässt man das nicht 3-4 Mal machen. Und hier hat man also wirklich eine ganze Zeit gebraucht. Man hat ja sogar seine Sammlungen und in Anführungszeichen Erkenntnisse in hauseigene Positionsübersichten aufgenommen. Also man hat durchaus dann das, was er da zusammengetragen hat an Positionen, auch an kritischen Positionen in Bezug auf die Corona-Politik, in die eigenen Aufzeichnungen überführt, was auch nicht selbstverständlich ist. Woraus man also auch sieht, das BMI war natürlich in einer schwierigen Phase, war unter Druck, es herrschte eine hohe Unsicherheit, es war eben auch keine vollständige Überzeugung der Richtigkeit des eigenen Handelns da. Da hat man das durchaus aufgenommen, hat ihm aber eben immer auch wieder klar gemacht, Freund, du bist überhaupt nicht zuständig dafür. Du machst hier schutzkritischer Infrastruktur und das ist nicht dein Beritt. Ja, halt dich da mal raus. Das ist auch kollegial extrem schwierig, mit sowas in der Behörde umzugehen, wenn jemand in fremden Gebieten wildert. Ja, das lassen sich ja die Beamten nicht so ohne weiteres gefallen. Und all das lief doch eine ganze Zeit. Ob dann nachher die Entfernung aus dem Dienst eine verhältnismäßige Entscheidung war, Nico, du hast es gesagt, wir kennen nicht die ganzen Unterlagen, wir kennen bestimmte Sachverhalte nicht, wir kennen sein Vorverhalten nicht. Das ist schon natürlich der krasseste Schritt, den man machen kann. jemanden dann rauszuwerfen. Und ob es nicht vielleicht mit einer Versetzung, Umsetzung, vielleicht auch einer Degradierung irgendwie hätte gut sein können, wissen wir nicht. Aber jedenfalls mein Eindruck ist, es hat relativ lang gedauert, bis das BMI dann mal wirklich zugebissen hat.
Ja, ein spannender Fall auf jeden Fall oder ein sehr besonderer Fall. Und damit sind wir auch am Ende für heute, Stefan. Oder hast du noch was im Ärmel?
Wir sind sowas von am Ende, lieber Nico.
Und verabschieden dich kurz in deinen zweiwöchigen Jahresurlaub.
Ja.
Ja, weil du bist ja kein Beamter mehr, ja, deswegen ist jetzt mit
langen Ferien. Habe ich gar keinen Urlaub mehr.
Ist jetzt Schluss mit langen Ferien.
Ich bin ja selbstständig.
Genau. Jetzt hast du auch das
Mist.
Joch und Elend der Selbstständigkeit. Und ja, und alle, die uns zuhören, es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben in dieser Podcast-Reihe. Bis dann.
Ciao, tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.